was möchte ich? Möchte ich meinen eigenen Geldbeutel maximieren oder möchte ich langfristig eine nachhaltige Marke in dem Bereich aufbauen? Und ich habe mich eher für Zweiteres entschieden, so mit ganz gutem Grund.
Ist da nicht ein gewisser Interessenskonflikt da?
Wir sagen da ganz klar, wir machen einen generellen Bildungsauftrag, bringen die Basics bei und jeder muss selbst dann ins Handeln kommen und selbst umsetzen. Und deswegen sagen wir, die Leute können sich Basic Education holen, können sich da fit machen. Es gibt ja viele verschiedene Einnahmenbereiche, die wir halt haben, ob das jetzt Buy and Hold ist, Sparplan, Staking, Lending auch. Jetzt haben wir mittlerweile Margin Trading. Also es gibt relativ verschiedene Bereiche, wo man eben eintauchen kann.
Also grundsätzlich muss man nochmal so einordnen, warum gibt es überhaupt Hardware-Wallets? Sind Memecoins eher ein Fluch oder ein Segen für den ganzen Crypto-Space? Wie siehst du das?
Ich glaube, jede Technologie hat irgendwo seinen Anfang und ist die Frage, was kann man mit der Technologie machen? Man muss immer gucken, was für eine Art Trader ist man? Wie möchte man investieren? Ist das meine Altersvorsorge?
Tokenisierung von realen Werten. Mhm. Was haltet ihr davon? Gibt es eine Metrik außer von Marktkapitalisierung jetzt mal, wo man erkennt, ob ein Projekt Hand und Fuß hat oder nicht? Was wollt ihr nach außen bringen? Was ist eure Mission? Was wollt ihr den Menschen sagen über den Crypto-Space, über Bitcoin, über all die tollen Projekte, die es gibt? Was sagt ihr, was muss raus in diese Welt? Stellt euch vor, euer Fahrlehrer verkauft euch dann auch direkt das Auto. Eine ähnliche Konstellation haben wir heute, den Erik Heinemann von CryptoNerds, der erklärt dir zu Hause, wie du sinnvoll in Krypto investieren kannst und empfiehlt Bitwavo. Was da dahinter steckt, versuchen wir heute herauszufinden, warum Bitwavo vielleicht eine solide Plattform ist. Aber ich will natürlich auch nachbohren. Ist das hier ein Business-Deal oder ist das einfach fundiert eine Partnerschaft, die für beide Seiten Sinn macht? Julian Hötzel von Bitwavo, vielen Dank, dass du da bist. Erik, danke.
Gerne, freue mich, ja.
Steigen wir direkt ein. Deine Mission ist Unabhängigkeit, Aufklärung, ja, den Leuten ein Handwerkszeug zu geben. Wie investiert man richtig?
Ja.
Beißt sich das dann nicht, wenn du so einen festen Partner hast? Oder ist es bewusst eine Auswahl, um vor vermeintlich nicht so soliden Partnern irgendwie zu warnen?
Ja, also erstmal grundsätzlich geht es mir darum, mit nur regulierten Partnern zusammenzuarbeiten. Ja? Es gibt die Mika. Das ist der Rahmen, das sind die Spielregeln, die gesetzt werden und mit Partnern, die sich an die Spielregeln halten, bin ich auch gerne bereit, dann zusammenzuarbeiten. So. Es ist immer so ein Stück weit die Frage, welche Partner nimmst du für welche Kategorie mit rein? Und Bitwavo hat einfach ein sehr, sehr gutes, solides Produkt, was für Anfänger sehr anfängerfreundlich ist, mit einer auch guten Gebührenstruktur. Und du hast es eben gesagt, ich bin der Fahrlehrer, der das Auto verkauft. Ich meine, wenn wir uns wenn wir uns umschauen, was da draußen letzten Endes passiert bei Influencern, jeder hat mehrere Partner. Auch ich habe nicht nur Bitwavo als Partner, muss man da auch, glaube ich, ganz transparent sagen. Ich bin, wenn dann, ein Multimarkenhändler, würde ich sagen, und schaue, dass ich die besten Marken, die soliden Partner aus dem Markt mir raussuche. Genau. Ja.
Was steckt für euch dahinter? Was bekommt ihr jetzt als Mehrwert hier von Erik konkret? Warum habt ihr gesagt, hey, wir wollen auch diese Partnerschaft für uns?
Ja, also Erik ist natürlich, was die Bildungskomponente anbetrifft, einfach top-notch. Und wie er das auch sagt, er möchte gerne mit Partnern kooperieren, die eben genau das halt auch widerspiegeln. Das heißt, Repräsentanz, Transparenz und einfach ein tolles Auftreten. Und das hat eben auch in den letzten Jahren halt auch gezeigt, dass wir gerne mit Erik und CryptoNerds diesbezüglich auch zusammenarbeiten möchten und weiterhin auch. Zeigt sich dann auch bei anderen Affiliates oder Influencern, dass wir genau die gleiche Schiene halt auch gehen. Wir kennen uns auch, also haben gleiche Wurzeln in Lüneburg und dementsprechend passt das kulturell natürlich auch sehr gut.
Ja. Lüneburg, also so ein bisschen das Kryptozentrum in Deutschland, könnte man fast sagen an der Stelle.
Also wenn man das Zentrum nur an mir festmacht, dann vielleicht, aber ansonsten auf gar keinen Fall. Ja, genau. Da probiere ich natürlich auch vor Ort zu educaten mit Events, Abendveranstaltungen, ich meine auch auf dem Börsentag. Ich könnte jetzt auch sagen, ich bin nicht auf dem Börsentag, weil die Story, die Erklärung, die Basics, die erzähle ich schon seit mehreren Jahren immer wieder meinen Freunden, Bekannten. Ich könnte auch sagen, ich mache das einfach nicht. Aber ich finde, so, das ist so diese Grassroot-Basic-Arbeit, die auch in der Zielgruppe von traditionellen Anlegern und Investoren gemacht werden muss, damit wir halt einfach eine bessere Akzeptanz hinbekommen. Und es muss halt auch darüber aufgeklärt werden, was gibt's da draußen für vielleicht Scharlatane, die es nicht so gut mit einem meinen. Und da so ein bisschen einfach Awareness drauf zu bringen. Das ist so das, was wir machen. Genau.
Genau. Und eben genau diese Authentizität in der Grassroot-Arbeit schätzen wir auch unglaublich. Ja. Ja.
Wie filtert ihr dann als Unternehmen raus, hey, der ist jetzt seriös, mit dem wollen wir auch was machen? Und andere, wo ihr sagt, hey, Red Flag, das ist gar nicht interessant für uns, kommt gar nicht in Frage. Wie filtert ihr das raus?
Ich glaube, am Anfang war das eher so eine Art Freestyle-Prozess. Ich meine, die Kryptobranche ist jetzt auch vergleichsweise alt. Ich sag mal, vielleicht jetzt 15, 16 Jahre. Uns gibt es seit 2018, das heißt, wir haben auch mit dann mit Affiliates oder mit Influencern dann irgendwann auch angefangen. Und da war die Landscape natürlich eine komplett andere, als sie jetzt ist. Das heißt, es wurde auf was ganz anderes sich fokussiert, als das heutzutage der Fall ist. Klar war das immer Bildung oder do your own research, aber es war dann eher Token-Projekte zu pumpen, als es wirklich auf gewisse infrastrukturelle Themen einzugehen, auf Regulierung, auf Steuern, worauf sollte ich allgemein achten. Und da hat sich dann immer im Laufe der Zeit immer die klassischen Influencer dann irgendwann rausgefiltert und wir haben dann eben festgestellt, okay, wir haben unsere Top 20, mit denen wir weiter zusammenarbeiten möchten, die genau das eben auch repräsentieren. Und das lief dann relativ organisch. Und die anderen sind dann vielleicht dann auch mal aus dem Markt gefallen oder haben dann nicht mehr so diese Repräsentanz im Netz gefunden, wie das so sonst der Fall war.
Oder arbeiten halt einfach mit unregulierten Partnern weiter, weil, muss man ja auch fairerweise sagen, jetzt aus Transparenz, es ist so, mit unregulierten Partnern kannst du auch viel, viel mehr Geld verdienen. Ja? Ist die Frage, was möchte ich? Möchte ich meinen eigenen Geldbeutel maximieren oder möchte ich langfristig eine nachhaltige Marke in dem Bereich aufbauen? Und ich habe mich eher für Zweiteres entschieden, so mit ganz gutem Grund.
Ja. Vielleicht so eine Frage an euch beide. Du verdienst Geld, wenn Leute was verstehen, ja, und dann deinen Weg so ein bisschen folgen. Und du oder ihr als Börse verdient ja Geld, wenn Leute handeln, ja. Gibt es da nicht dann einen gewissen Interessenskonflikt, ja? Zum Beispiel jetzt beim Aktieninvestieren oder in ETFs mit Sparplänen verdient ja jetzt eine Börse auch nicht so viel, ne, wenn jetzt viel getradet wird.
Ja.
Ist da nicht ein gewisser Interessenskonflikt da oder wie seht ihr das?
Also, wie kann man das vielleicht bezeichnen? Also, ich würde das eher vergleichen, so wenn man jetzt in die Aktienwelt abdriftet oder ETF, würde ich das eher sehen, als wenn jetzt zum Beispiel Erik ein Repräsentant oder ein Bankberater wäre vielleicht, also ein Kundenberater vielleicht, der aber eher auf übergeordnete Ebene agiert und dann für die deutsche Börse sozusagen dann den Kunden das, den ETF oder den die Aktie eben weiterempfiehlt oder allgemein halt Bildungsthemen halt anspricht, ne? Und dann sozusagen als Repräsentant diesem Umfeld oder diesem Kontext eben wirkt. Und das gibt es in der Kryptoszene halt noch nicht, außer man macht das eben über ETFs oder ETPs. Da kann man ja in Bitcoin schon investieren. Aber das Wissen ist halt auch sehr, sehr begrenzt, was so traditionelle Finanzinstitute anbetrifft. Und deswegen findet man einfach zurzeit einfach keine Person, die im Feld dort so gut unterwegs ist wie eben Erik oder unsere anderen 20 Affiliates.
Ja. Ist halt gerade so dieser Mix. Ich komme aus der Bank, habe die Bank gesehen, weiß, was da funktioniert, was da nicht funktioniert, zumindest maße ich es mir an und bin dann selber meinen Weg in Krypto gegangen mit allen Höhen und Tiefen. Ja. Und was du eben gerade gesagt hast, ich meine Beratung, ich mache keine individuelle Anlageberatung. Ja. Das dürfte ich auch gar nicht und auch das ist eins der Learnings. Du darfst gewisse Titel, ohne dass du da zertifiziert bist und dergleichen, darfst du nicht machen. So, es gibt jetzt Möglichkeiten, unter Mika-Lizenzen Beratung individualisierter zu machen. Da musst du aber auch wieder lizenziert sein. Und wir sagen da ganz klar, wir machen einen generellen Bildungsauftrag, bringen die Basics bei und jeder muss selbst dann ins Handeln kommen und selbst umsetzen. Und du hast eben gerade nochmal gefragt, das Thema, ist das eigentlich, dass wir die Leute ins Handeln bringen, ja, ist das überhaupt so ein richtiger, wie sagt man so? Also es ist eigentlich Ansatz, nicht widersprüchlich, ja, weil de facto jeder, der in den Kryptobereich kommt und sich mit dem Thema auseinandersetzt, möchte irgendwie damit Geld verdienen. Ja, so, weil irgendwann musst du handeln oder du findest halt für dich heraus, das ist auch völlig fair, das ist gar nichts für mich. Ich bin an der Seitenlinie, schaue es mir an und fertig. Das ist ja auch was. Und deswegen sagen wir, die Leute können sich Basic Education holen, können sich da fit machen. Wenn am Ende rauskommt, dass du kein Daytrader wirst, ist das für uns auch okay. Ja, die Börse verdient natürlich mit jemandem, der rein raus handelt, schnell mehr. Aber die haben genauso viel, ganz viele Kunden, die einfach nur sagen, ich mache einen Sparplan, bespare den. Und das spielt ihr ja auch ganz, ganz stark. Oder mach einfach nur Buy and Hold. Und an so einem Buy and Hold verdient man echt nichts. So, also von daher, klar, als Börse ist Handel wichtig. Und aus unserer Sicht ist es eigentlich egal. Hauptsache, die Leute setzen sich mit dem Thema auseinander.
Ja. Und das, wie du schon sagst, das klassische Traden, also der typische Trader, ist jetzt nicht, klar ist das unsere Zielgruppe, aber es ist nicht die Hauptkundengruppe, die zum Beispiel dann unsere Einnahmen dann ausmachen. Ne? Ich meine, es gibt ja viele verschiedene Einnahmenbereiche, die wir halt haben, ob das jetzt Buy and Hold ist, Sparplan, Staking, Lending auch. Jetzt haben wir mittlerweile Margin Trading. Also es gibt relativ verschiedene Bereiche, wo man eben eintauchen kann. Und ja, da stellen wir uns natürlich breit auf und je nachdem, wie viel Liquidität auf der Börse eben ist, ist es eben auch so, dass wir diese Liquidität auch gerne weitergeben können, nicht nur an Retail, sondern eben auch an institutionelle Kunden, Broker oder Banken.
Ja. Jetzt hatte ich letztens ein Gespräch mit auch einem Experte im Kryptoraum. Ne? Wenn ihr zwei da seid, muss ich eure Meinung dazu wissen. Mhm. Und zwar hat er zu mir gesagt, es geht um diesen Satz, not your wallet, not your coins. Ja? Und er hat zu mir gesagt, hey, mittlerweile ist es schwierig, wenn du von der Börse das runtertust, Papierkram und so weiter. Wenn du da eine deutsche Börse hast, dann lass es einfach da drauf, auch wenn es ein bisschen größere Beträge sind. Mhm. Das ist ein Typ, dem ich vertraue ich eigentlich, ne? Den verfolge ich irgendwie auch schon seit Jahren. Mhm. Aber irgendwie habe ich es nicht ganz gefressen, ja, weil das sich auch in meinem Kopf eingebrannt hat. Not your wallet, not your coins. Also du musst die irgendwie runterziehen. Mhm. Wie ordnet ihr beide das ein?
Also ich hoffe, er hat gesagt, not your keys, not your coins. Ja. Nicht schlimm.
Das hatten wir in Dresden auch schon den gleichen Versprechen.
Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Alles
klar. Ja, vor euch zieht es voll durch.
Oder? Ja, ist kein Problem. Das hat sich so eingebrannt. Ja, ja, ja. Aber also grundsätzlich muss man nochmal so einordnen, warum gibt es überhaupt Hardware-Wallets? Die gibt es, weil letzten Endes in den vergangenen 10 Jahren Krypto oder auch mehr einfach viele Börsen verschwunden sind, die Gelder weg waren. Wenn mein Geld dort auf deren Hot Wallets oder auf der Börse war, dann kam ich nicht mehr ran. Und da hat sich natürlich in der Krypto-Szene verfestigt, hey, alles, was nicht direkt auf einem Hardware-Wallet ist, ist eigentlich nicht mein Geld. Ja, weil wenn die morgen feststellen, zum Beispiel, dass die Gelder vielleicht aus Quellen kommen, die man nicht nachvollziehen kann, dann wird erstmal der Account gesperrt, auch dann komme ich nicht an mein Geld. Und wenn eine Börse platt ist, dann kann ich mein Geld, wenn ich es auf dem Hardware-Wallet habe, einfach mitnehmen. Ich habe heute in meinem Vortrag auch gesagt, ab welchen Summen macht das überhaupt Sinn, die Gelder von A nach B zu transferieren? Weil wenn ich so ein Hardware-Wallet für 100, 200 Euro kaufe, ja, und handel aber nur mit 500 Euro, dann macht es vielleicht keinen Sinn, ja, Gelder zu übertragen. Es ist immer nur die Frage, wie viel Geld habe ich, wie vertraue ich dem Anbieter, wo ich mein Geld lasse. Und wenn ich dem vertraue, dann kann ich die Gelder dort auch liegen lassen grundsätzlich. Ich bin immer ein Freund von alles, was ich buy and hold mache, lasse ich auf meinen Wallets und alles, was ich aktiv trade, bleibt auf der Börse. Das ist so mein Ansatz. Mhm. Ja.
Ich sehe das eigentlich genauso. Also buy and hold, gut, ich komme jetzt klassischerweise von der Börse und jetzt buy and hold, das wäre schon ein Anlagehorizont von mehr als 2 oder 3 Jahren. Finde ich da total wichtig, dass man da sozusagen seine eigene Verwahrmöglichkeit hat und die dann auch nutzt. Je nachdem, wie viel Papierkram man hat, du hattest das jetzt gerade angesprochen. Und man eben dann auch diese Keys dann oder beziehungsweise die Coins, die man auf dem Wallet hat, wieder dann off-rampen kann, also im Grunde genommen dann zu Cash machen kann, genau, zu Fiat, Fiat ist, mag jetzt nicht jeden Begriff sein, genau, zu Geld, also zu Hartgeld, genau. Ja. Wir arbeiten halt auch mit vielen Verwahrinstituten zusammen. Wir haben eine Account-Guarantee von 100.000 Euro, einschließlich der dem Einlagensicherungsfonds auch über 100.000 Euro, das heißt, die Gelder sind halt sind halt sicher, fest. Also
das heißt, eine kurze Zwischenfrage von mir, wenn ich jetzt Coins bei euch habe für 10.000 Euro und ihr geht morgen pleite, euch geht es ja gut,
sind die sicher,
ne?
Genau.
Dann sind also die
safe. Weil die nicht bei uns direkt verwahrt werden, sondern mit einigen unserer Custody-Lösungs-Providern oder Unternehmen, die dann sozusagen die Coins dann für die Kunden dann sozusagen als
verwahren,
in einer Art 4- oder 6-Augen-Prinzip. Mhm. Das heißt, wir halten die nicht direkt. Das hat gewisse Sicherheitsvorkehrungen, die wir dann eben treffen. Und weil wir dann eben auch wissen möchten oder dann feststellen möchten, hey, diese Coins sind wirklich sicher bei den anderen Providern.
Habt ihr das irgendwie im Kopf, wo wird mehr Geld verbrannt, bei Seed Phrases vergessen oder das Börsen?
Also gerade akkumuliert kann man sagen, Seed Phrases. Ich glaube, der eine Typ hat es mittlerweile aufgegeben, seine Festplatte zu suchen, da im Müll. Das sind teilweise halt, wie viele sind verloren mittlerweile? 2-3 Millionen Bitcoins oder so. Also wenn man das dann heute hochrechnet, kann man ja schon mal sagen, okay, da sind die einigen Milliarden, die jetzt irgendwie in Schutt und, nicht in Schutt und Asche, aber einfach lost sind.
Du hast von den 21 Millionen Bitcoin, die es generell insgesamt mal gibt, hast du tatsächlich ungefähr 16,x Millionen nur noch verfügbar, weil verloren, weil 1 Million bei Satoshi im Wallet ist, nicht verkauft wird. Also das heißt, das ist eigentlich das, was de facto verfügbar ist und dann musst du noch mit einrechnen, klar, vielleicht verliert mal wieder jemand was, ja, und so verringert sich das Gesamtangebot organisch, würde ich jetzt mal sagen, ja, genau,
ja. Was würdest du deiner Mutter denn konkret raten? Sagen wir, sie hat eine gute Asset Allocation, schöner Mix, Aktien, Gold und Bitcoin. Ja. Hat dann zum Beispiel 5% eine Bitcoin-Gewichtung drin, Hard Wallet oder auf der Börse liegen lassen?
Kommt auf die Gesamtportfoliogröße an.
Sag mal, deiner Mama geht's gut, die hat 1 Million.
Mhm. Wäre schön, ja.
Und dann wären es 50.000 in Bitcoin. Ja.
Also
Hard Wallet oder auf der Börse liegen lassen?
Ja, also wie gesagt, mit dem Sicherungsmechanismus bis 100.000 abgesichert, würde ich sagen, alles entspannt, wenn man so einen Provider, so einen Anbieter dann ausgewählt hat. Per se würde ich mich aber erstmal freuen, wenn meine Mutter eh erstmal auch Aktien investiert hätte. Ja, da fangen wir mal bei den Basics an, die ihr ja auch bespielt. Ja. Und somit sind wir da von Krypto weit entfernt, auch wenn sie mich als Sohn hat. Aber nichtsdestotrotz hat sie immer noch eine sehr konservative Haltung. Die einzigen Aktien, die meine Mutter bzw. mein Vater hat, sind die des Unternehmens, wo mein Vater gearbeitet hat. So, also sehr klassisch, sehr bodenständig. Ja, genau.
Stark. Ihr habt ja bei euch auf der Börse, gibt es ja hunderte Coins, die ich kaufen kann. Ne? Und Erik, du sagst ja auch, viele Coins sind Müll. Ja, die sind uninteressant für langfristige Anleger, vielleicht für Trader interessant, ja, die ein gewisses Verständnis haben. Warum habt ihr es trotzdem gelistet? Müsst ihr das alles anbieten? Wollt ihr das anbieten?
Ja, klar. Also berechtigte Frage. Und du hast es, glaube ich, schon selber beantwortet. Für Trader halt interessant. Also ich glaube, für den Kleinanleger oder Privatanleger sind halt nur die Top 20 vielleicht oder Top 10 nur interessant zu traden oder anzulegen. Vielleicht auch nur Bitcoin oder Ethereum oder Ripple. Und alles, was darüber hinausgeht, ist einfach nur stark zu traden. Wir hatten jetzt immer mal wieder extreme Kursanstiege bei vereinzelten Coins. Und wenn wir die nicht listen, dann fragen unsere Trader halt schon, hey, warum habt ihr die bei euch nicht im Angebot? Ich würde die halt gerne über euch traden, so, sonst würden die halt zu einer anderen Börse zum Beispiel abwandern. Und das finde ich dann halt völlig legitim, dass wir dann diese Assets natürlich auch listen und die dann eben auch liquide bereitstellen.
Sind Meme-Coins eher ein Fluch oder ein Segen für den ganzen Crypto-Space? Wie siehst du es?
Mittlerweile finde ich, also das ist irgendwie so ein Paradoxon. Aber gleichzeitig finde ich auch eher Segen, weil die den Crypto-Space unglaublich vorantreiben. Wenn man jetzt mal sich die Marktkapitalisierung von Doge zum Beispiel anguckt, im zweistelligen Milliardenbetrag, die gibt es seit 2014, seit 2013, ist eine Chain, worüber du ganz normal auch Werte versenden kannst. Klar, und die sagen auch ganz klar, die meisten Meme-Coins oder eigentlich alle sagen, hey, wir haben keinen intrinsischen Wert. Gleichzeitig gibt es aber eine riesen Community dahinter, die diese Coins traden möchte und halt weiter irgendwie vorantreiben möchte und sozusagen ihr eigenes kleines Geldsystem schafft. Das ist ungefähr so wie, du hast in so einer britischen Gemeinde, hattest du irgendwie so einen Pfund, der zum Beispiel erfunden wurde. Das heißt, die haben sich vom britischen Pfund komplett abgespalten und haben so ihr eigenes Geldsystem gehabt. So sehe ich das ungefähr. Ob man die traden soll oder irgendwelche Beratungsempfehlungen, was ich sowieso nicht darf, natürlich nicht. So, ich habe auch bei Pepe gesagt, ein Kumpel hat mich gefragt, das war, glaube ich, 2022, 2023, die gelistet wurden. Da waren die noch super klein. Hey, ich will da irgendwie reingehen. Da habe ich gesagt, boah, vorsichtig sein, der wäre Millionär geworden. Das heißt, es geht auf meine Kappe. Aber gleichzeitig gibt es auch ganz viele Meme-Coins, oder die auf Solana gelistet wurden, wie zum Beispiel Hoktour oder sowas. Der wurde dann gepumpt, dann wurde auch schön eingecashed und dann ist das ganze Ding wieder abgestürzt. Also ich finde, deswegen, die treiben die Liquidität im Space voran und vielleicht diese Idee dahinter, sein eigenes Geldsystem zu schaffen, aber als langfristiges Anlageinstrument darf ich mich da nicht äußern. Ich finde ich auch sehr schwierig.
Um da vielleicht noch eine Sache reinzubringen, Solana ist ja die Meme-Coin-Chain gewesen oder ist es immer noch. Und man hat aber gesehen, dass sie sich schnell weg davon entwickelt haben und haben gesagt, okay, liebe institutionelle Anleger, also das ist ja ein wahnsinniger Spagat, den die da hingelegt haben. Ja? Von der Meme-Coin-Chain, die eigentlich total unseriös und klein war, hin zu, jetzt werden da institutionelle Milliardentransaktionen tagtäglich abgewickelt. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für, man muss erst mal gucken, wie baut man überhaupt so eine Technologie auf, die unheimlich schnell ist, viel Transaktionsdurchsatz hat und kann sich das weiterentwickeln. Und man muss ja erst mal zeigen, dass man überhaupt mit viel Durchsatz, mit viel Transaktion umgehen kann. Das haben sie damit gezeigt und waren dann natürlich ein guter Ansprechpartner für institutionelle Händler beziehungsweise als Basis für institutionelle Transaktionen. Das ist die Entwicklung. Hätte das jemand vor, weiß ich nicht, 5 Jahren gedacht? Wahrscheinlich nicht. Ja. Und das ist halt das, ich glaube, jede Technologie hat irgendwo seinen Anfang und ist die Frage, was kann man mit der Technologie machen? Und man muss ja auch erstmal showcasen, dass sie überhaupt funktioniert. Ob das der sinnvollste Showcase war und ob da Menschen Geld verloren haben und gewonnen haben, ja, auf beiden Seiten. Manche viel gewonnen, manche viel verloren. Am Ende ist es immer eine Frage, wie viel. Bloß weil das Angebot da ist, heißt ja nicht, dass ich das Angebot annehmen muss.
Genau.
So, also setzt euch da einfach mit den Themen auseinander Und wenn man ein guter Trade drin ist, dann kann man auch mal einen Meme-Coin traden. Ja, das ist so, warum nicht? Das ist
halt genauso wie bei Penny-Stocks, die musst du ja auch nicht
drin. Genau, traden. Richtig.
Also ich meine, gibt es ja auch wahrscheinlich etliche davon. Und Thema Solana, ich meine, institutionelle Adoption jetzt mit Western Union, Cross-Border Payments jetzt als Infrastruktur abzuwickeln, ist halt schon stark. Das hat halt eben gezeigt, dass die Chain halt sehr, sehr stabil ist und dass das Netzwerk eben auch aufrechterhalten wird.
Ich habe damals Infineon, eine Aktie, habe ich damals bei 30, 40 Cent gehandelt, das erste Mal. So, da waren die absoluter Schrott. Jeder hat gesagt, das ist nichts wert. Das war so Penny-Stock-Trading für mich damals mit kleinem Geld. Und guck dir an, wo Infineon jetzt steht. Ja? Also ist so, wo ich sage, man muss immer gucken, was für eine Art Trader ist man, wie möchte man investieren. Ist das meine Altersvorsorge? Auf keinen Fall. Ja. Aber ist das mal ein Trade, wo man ein paar Prozent mitnehmen kann? Ja, mit dem richtigen Risikomanagement.
Ja. Was auch eine interessante Technologie ist, ist ja diese Tokenisierung von realen Werten. Mhm. Was haltet ihr davon? In welche Richtung geht's? Was könnte vielleicht da noch auf uns zukommen?
Also Tokenisierung von realen Vermögenswerten ist halt nicht nur ein Trend, sondern ist schon lange angekommen. Also damit gestartet hatten wir gerade auch bei unserem Vortrag 2020. Bis dahin hat es, glaube ich, 4 Jahre gedauert, bis wir bei 5 Milliarden waren. Mittlerweile sind wir bei 30 Milliarden Dollar angekommen von Assets, die jetzt mittlerweile tokenisiert wurden. Und wir sind schon in diesem Hockeystick-Szenario drin. Es gibt relativ viele Szenarien, die auch darauf hindeuten, dass wir mittlerweile bei 2035 fast bei 70-80% Abdeckung sind von allen Vermögenswerten, die dort draußen sind. Das ist natürlich sehr extrem. Also zurzeit zum Beispiel gibt es halt den besten Case auch mit US Treasuries, die sind mit 8 Milliarden tokenisiert worden. Dann Gold oder so allgemein Schuldverschreibung. Und Sachsen
legt jetzt eine Anleihe
Sachsen auf. Legt eine Einleihe auf stark. Also das Thema ist nicht mehr wegzudenken. Man merkt das nicht als Privatkunde und ich würde das jetzt auch nicht feststellen, aber das ganze System wird halt effizienter, kostengünstiger gestaltet. Man kann mittlerweile auch in Pre-IPO-Stocks investieren, die tokenisiert sind zum Beispiel. Oder eben, was halt dann auch die Idee ist, in Märkte halt einzutauchen, wie zum Beispiel Private Equity, die halt so Privatanlegern halt vorenthalten wurden und da dran zu partizipieren. Das finde ich halt total spannend. Allgemein für Unternehmen ist es halt einfach total effizient, tokenisierte Securities rauszugeben. Und das ist eben der Trend, wo wir jetzt gerade hingehen. Und dann wird sich halt in der Zukunft zeigen, ob Banken eben relativ schnell sich umstellen. Aber sie werden sich auf jeden Fall umstellen. Und Börsenunternehmen auch.
Ja. Also ist angekommen, wenn selbst Sachsen Anleihen tokenisiert, dann glaube ich, ist es angekommen.
Selbst das Pilotprojekte, ja.
Ja, total. Ja, voll. Und was ich halt da gerade noch sehe, wir werden viel, viel mehr Volumen sehen on-chain. Ja, wir sehen es jetzt auch schon, was du eben angesprochen hast. Wir gehen gerade in der Wachstumskurve eher Hockeystick, also ganz steil nach oben. Und es sind Anleihen, es sind Aktien. Ja, also auch das Ganze, das habe ich eben auch im Vortrag gesagt, das Ganze Aktien zu kaufen, zu verkaufen, dauert meist so einen Tag, bis das dann alles eingebucht ist etc. pp. Dann kannst du es in Zukunft, wenn es tokenisiert ist, on-chain funktioniert, innerhalb von wenigen Minuten, dass es eingebucht ist, wenn nicht sogar in Sekunden. Ja. Und das ist ein unheimlicher Effizienzgewinn. Ist dann nur die Frage, ob dieser Effizienzgewinn auch in günstigeren Gebühren beim Kunden durchschlägt oder ob es in Marge bei den jeweiligen Anbietern bleibt.
Ja.
Das wird sich zeigen.
Ja. Klassische Disruption des traditionellen Finanzmarkts.
Genau.
Gibt es eine Metrik, außer von Marktkapitalisierung jetzt mal, wo man erkennt, ob ein Projekt Hand und Fuß hat oder nicht?
Also es gibt halt spezielle Auditor, die das machen. Also es gibt relativ viele Unternehmen, die halt Whitepaper auseinandernehmen. Also es gab halt mal diesen Whitepaper-Craze zwischen 2017, 2021. Da habe ich auch selber sehr viele Projekte selber gelesen, um halt zu verstehen, ob das überhaupt Sinn ergibt. Ja. Mittlerweile sind diese Projekte halt komplette OGs im ganzen Space geworden, wie zum Beispiel Chainlink, finde ich. Normalerweise, also wir bieten das zum Beispiel von Bitvavo nicht an. Du guckst dir, glaube ich, auch jetzt die White Paper vielleicht ein bisschen überschaubar an, aber vertraust da, glaube ich, auch eher externen Betreibern. Aber du hast mittlerweile auch Unternehmensdienstleister, die sich daraus einen Business-Zweig halt gebaut haben. Und das ist halt auch enorm wichtig für uns, weil wir eben genau diese Reports auch bei uns eben auch darstellen. Da müsste sich aber dann jeder selber irgendwie nochmal informieren, welcher Geschäftszweig dann in der Zukunft halt ausschlaggebend sein wird. Ich meine, AI steht in aller Munde. Das sind zum Beispiel solche Themen, die unsere Kunden halt total interessiert, klassische AI-Aktien, AI-Tokens oder Projekte und wie viel die überhaupt Einfluss nehmen auf den Blockchain-Space zum Beispiel.
Also ich schaue mir natürlich auch immer noch an, Klar, ich lese jetzt nicht jedes White Paper. Ich habe gesagt, in 2025 hatten wir irgendwie über 17.000 Krypto-Tokens da draußen. Da kannst du jetzt nicht jedes anschauen. Wenn mich aber was interessiert, ja, schaue ich mir an, wer ist das Team dahinter, was ist das Geschäftsmodell, wie könnten die potenziell Geld verdienen, weil wenn man sich viele Projekte da draußen anschaut, fragt man sich immer, wie verdienen die eigentlich Geld? Ja? Ja. Und das sollte immer so die Frage sein. Wenn jemand wirklich etwas hat, womit er Geld verdienen kann und das vielleicht auch an die Tokenholder wieder zurückgibt, dann kann es was sein, oder vielleicht nutzt, um Token zu verbrennen, nenne ich es jetzt mal. Ja? Dann kann es sein, dass du wirklich nachhaltiges Wachstum damit über mehrere Jahre hinbekommst. Auch die Allokation, wer hat denn eigentlich wie viele Token? Ja? Sind da 90% der Token nur beim Gründerteam? Ja, sowas wie Trumpcoin etc. pp. Ja, große Allokation bei Family und Friends. Wann werden diese Token frei? Ja, also diese Unlocks der Token, wann werden die in den Markt wieder freigegeben? Ja, muss man sich so vorstellen, die sind für eine Zeit versperrt, da kommt man nicht dran. Und erst nach einer Zeit werden die sozusagen aufs Wallet freigegeben und dann können die verkauft werden. Und dann gerät natürlich so ein Token immer wieder unter Verkaufsdruck, wenn diese Events passieren. Könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, was wir uns noch so alles anschauen. Ich bin aber auch immer ein Freund, einfach mit irgendwie, weiß nicht, ChatGPT oder Claude einfach mal zu sagen, wir haben ja alle wenig Zeit. Mhm. Die wenigsten sind wirklich Fulltime-Investoren. Einfach mal zu sagen, hey, ich habe hier Infos von dem Projekt, das ist das White Paper, nimm es mir mal auseinander und sei mein Krypto-Experte, Token-Analyst, was auch immer. Und dann sind die schon gar nicht so schlecht und können dir schon mal so ein paar Red Flags aufzeigen. Und dann hat man sich das gespart und ich meine mit 20 Euro irgendwie ChatGPT oder Claude-Lizenz kriegt man da schon relativ viel hin. Darf man dem allen glauben, was da rauskommt? Nein, aber man ist zumindest schon mal schneller in der Analyse der Themen, die man sich sonst über Stunden lang angelesen hätte.
Ja, genau. Ja, voll.
Bei euch beiden ist ja so das Thema Krypto so in eurem Herz. Ihr lebt euch da auch beruflich aus, ihr wollt es nach außen bringen. Wenn ihr jetzt nur ein Ding irgendwie sagen könntet, was muss sich ändern in den Köpfen der Deutschen oder was wollt ihr nach außen bringen, was ist eure Mission, was wollt ihr den Menschen sagen über den Crypto-Space, über Bitcoin, über all die tollen Projekte, die es gibt, was liegt euch auf dem Herzen, was sagt ihr, was muss raus in diese Welt?
Also ich glaube, dass erstmal das White Paper von Satoshi Nakamoto, der Gruppe oder einer Person, aus einem bestimmten Grund passiert ist. Daran wurde lange gefeilt und dass dieses Finanzsystem, so wie es gerade existent ist, gerade in der Umbauphase ist und vor allem, wenn wir das halt sehen, wie jetzt mittlerweile halt auch in realen Vermögenswerten, ich glaube, das ist das beste Beispiel, mittlerweile Krypto angekommen ist, beziehungsweise die Infrastruktur, das heißt, man kann jetzt nicht nur an gewissen Krypto-Projekten partizipieren, die auf der Blockchain laufen, sondern halt auch mit den Vermögenswerten, die wir halt schon seit etlichen Jahrzehnten oder Jahrhunderten kennen. Und das ist für mich einfach ein ausschlaggebender Punkt, dass Krypto, Blockchain und allgemein die Tokenisierung von Assets halt nicht mehr wegzudenken ist. Und das ist eben der Weg, in den wir ja die nächsten Dekaden halt gehen werden. Und das ist halt für mich einfach nur eine Frage der Zeit, bis es halt wirklich bei jedem durchgerutscht ist. Und wir stehen jetzt irgendwie noch am Anfang. Also selbst wenn Bitcoin jetzt das 13. größte Asset ist von der Marktkapitalisierung von allen Assets überhaupt, also es ist schon Mainstream. Ich hatte auch letztens gesehen, dass bei Wer wird Millionär die Frage gestellt wurde, von wie vielen gibt es nur 21.000? Und ich glaube, das war die 21 Millionen. Das war die 32.000 Euro Frage bei Günther Jauch. Mhm. Und das zeigt, also ich glaube, wenn die Frage dann irgendwann nochmal kommt, aber bei 500 steht, dann wissen wir, okay, mittlerweile ist es wirklich bei jedem angekommen. Und das ist halt wie mit jeder anderen Innovation auch. Es braucht Zeit, Leute brauchen Zeit, sich daran zu gewöhnen. Und das ist auch völlig in Ordnung.
Genau, wie Julian schon gesagt hat, Krypto ist gekommen, um zu bleiben. Versucht das Thema euch anzulernen, anzulesen, setzt euch mit auseinander. Ich finde auch immer, es ist besser, Dinge zu machen. Machen ist immer krasser als nur lesen, reden, davon hören. Ja? Nehmt kleines Geld in die Hand, handelt ein bisschen, versteht, wie so eine Handelsplattform überhaupt funktioniert. Und den gesunden Menschenverstand immer dabei anlassen, nicht zu gierig werden. Und wenn man das beachtet, dann kann man eigentlich gar nicht so stark auf die Nase fallen.
Ja. Schönes Schlusswort. Das waren Erik Heinemann von Kryptonerds und Julian Hötzel von Bitwavo. Link zu Bitwavo und Kryptonerds findet ihr in der Beschreibung. Männer, vielen Dank für die Zeit. Genießt den Börsentag und bis bald mal wieder.
Super, alles Gute.
Ciao, ciao. Ja, tschüss.